Werde ich auf Hochdeutsch predigen, ist das richtig? Das mindestens später, wenn dann übersetzt wird. Ich habe die Predigt wie folgt überschrieben: Ein außergewöhnliches Ziel und der Weg dahin. Ein außergewöhnliches Ziel und der Weg dahin. Und ich lese den Text, den Bibeltext aus Markus 6, Vers 45 bis 56. Da steht: Nun drängte Jesus seine Jünger unverzüglich ins Boot zu steigen und ans andere Ufer nach Bethsaida vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als er sich von der Menge verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Spät am Abend, als Jesus immer noch allein an Land war, befand sich das Boot mitten auf dem See. Er sah, wie sich die Jünger beim Rudern abmühten, weil sie starken Gegenwind hatten. Gegen Ende der Nacht kam er zu ihnen. Er ging auf dem See und es schien, als wollte er an ihnen vorübergehen. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst und schrien auf. So sehr waren sie alle bei seinem Anblick von Furcht gepackt. Aber Jesus sprach sie sofort an. Erschreckt nicht, rief er, ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Er stieg zu ihnen ins Boot und der Sturm legte sich. Da waren sie erst recht fassungslos. Denn selbst nach dem Erlebnis mit den Broten hatten sie noch nichts begriffen in ihrem Herz. Ihre Herzen waren verschlossen. Sie fuhren weiter bis nach Genezareth. Auf der anderen Seite des Sees erreichten. Dort legten sie an. Kaum waren sie aus dem Boot gestiegen, als die Leute Jesus erkannten. So schnell sie konnten, machten sie sich auf den Weg, um die Kranken aus der ganzen Gegend zu holen. So wie sie erfuhren, an welchem Ort sich Jesus aufhielt, brachten sie auf Tragbaren dorthin. In allen Dörfern, Städten und Gehöften und die er erkannte, legte man die Kranken auf die Plätze und Straßen und bat ihn, er möge sie doch wenigstens den Saum seines Gewandes berühren lassen. Und alle, die ihn berührten, wurden geheilt. Ja, das ist der Markus 6, Vers 45 bis 56. Wegweisungen, die wir nicht verstehen. Die Jünger haben schon einiges erlebt mit Jesus. Vielleicht ein letztes Mal könnt ihr euch erinnern, die da waren, das ist schon eine Zeit lang her, da habe ich auch über einen Sturm gepredigt. Und hier ist wieder eine ähnliche Situation, nicht ganz gleich. Und Jesus hat jetzt mit den Jüngern schon viel gemacht. Sie haben die Wunder gesehen, zum Beispiel, dass die 5000 Leute gesättigt wurden, die 5000 Männer mit ganzen Familie. Und jetzt geht es weiter. Und so ist der erste Punkt Wegweisung, die wir nicht verstehen. Und ich möchte den ersten Abschnitt noch einmal lesen, sodass wir den vor Augen haben. So kannst du auch noch einmal ihnen den vielleicht auch vorlesen auf Persisch. Genau, dann wissen sie ein bisschen besser, um was es in dieser Geschichte geht. Also den ersten Abschnitt noch einmal bis Vers 48. Nun drängte Jesus seine Jünger unverzüglich ins Boot zu steigen und ans andere Ufer nach Bethsaida vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als er sich von der Menge verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Spät am Abend, als Jesus immer noch allein an Land war, befand sich das Boot mitten auf dem See. Er sah, wie sich die Jünger beim Rudern abmühten, weil sie starken Gegenwind hatten. Genau, und der dritte Vers. Gegen Ende der Nacht kam er zu ihnen. Er ging auf dem See und es schien, als wollte er an ihnen vorübergehen. Also sie haben gerade das Wunder hinter sich von diesen 5000, die gesättigt wurden. Und Jesus gab ihnen nicht einmal Zeit, jetzt das zu genießen. Müssen wir vorstellen, er hat jetzt erlebt, dass da 5000 Männer und mit der Familie waren etwa 20.000 Leute, die gesättigt wurden durch ein paar wenige Brote und ein paar Fische. Und jetzt, sagt Jesus, jetzt aber schnell weg hier. Hier im Text steht, er treibt sie weg. Also ist ein Wort, das ziemlich befehlerisch, jetzt gerade sofort weg. Also nicht zuerst noch mit den Leuten reden und sagen, ja, zeig mal, sieht mal, wie groß, sagen wir, die Wunder haben wir jetzt getan, ja, ein bisschen Respekt einholen. Nein, er treibt sie ganz schnell weg. Wieso er das tut, wissen wir nicht. Aber er tut es. Bei Jesus wissen wir, er tut es immer dann, oder beziehungsweise seine Wege sind, haben einen Sinn, einen Zweck. Er schickt sie weg, weil es dem Reich Gottes dient. Und jetzt steigen sie ins Boot und er entlässt die Volksmenge, dass sie gehen können, dorthin, wo sie gehen müssen. Und Jesus geht auf den Berg, um zu beten, alleine. Ja, es wird erwähnt, in der Bibel wird nicht so oft erwähnt, dass Jesus zum Beten geht, aber wenn es erwähnt wird, sind das immer längere Gebetszeiten. Also Stunden, nächteweise bringt er Zeit mit seinem Vater. Und es sind auch immer wieder sehr intensive Zeiten der Versuchung, die er abwehren muss. Und die Jünger machen sich auf den Weg und es wird schon langsam dunkel und sie gehen über den See nach Bethsaida. Und wie so oft, wenn Jesus abwesend ist oder abwesend scheint, dann kommen die Jünger in Schwierigkeiten. Dann wird plötzlich ihr Unglaube sichtbar. Sie hätten eigentlich mit dem Schiff hätten sie nur im nördlichen Teil über den See fahren müssen. Das ist etwa 1,5 bis 3 Kilometer. Für so Fischer ist das sehr, sehr locker zu schaffen. Aber es kommt nicht so, wie es kommt, sondern kommen muss. Also es kommt so, wie es kommen muss. Sie werden abgetrieben vom Wind und sie werden südlich getrieben und sie rudern und rudern und rudern die ganze Nacht. Es wurde eine mühsame, lange Fahrt. Wenn man den Text anschaut, jetzt nicht in dieser Übersetzung, in anderen Übersetzungen, heißt es die vierte Nachtwache. Die Römer damals haben die Nacht in 4 Teile unterteilt. In 4 Teile. Also das fing an am Abend um 6 Uhr bis 9 Uhr, dann von 9 Uhr bis 12 Uhr, dann von 12 Uhr bis 3 Uhr und dann 3 Uhr bis 6 Uhr. Und hier ist die vierte Nachtwache gemeint. Wieso Römer? Einfach so als Information. Wieso Römer? Weil das Markus-Evangelium ist die Zielgruppe, die römische Bevölkerung. Und darum werden die römischen Zeiten genommen. Bei den jüdischen und bei den griechischen sind es 3 Zeiten, also sind die gleiche Zeit, aber 3 Nachtwachen, einfach je an 4 Stunden. Einfach so noch ein bisschen Hintergrundwissen. Ja, und jetzt ist die vierte Nachtwache gemeint. Das heißt von 3 Uhr bis 6 Uhr. Jetzt stellen wir uns mal vor, Jesus schickt diese Jünger los am Abend, er drängt sie, schnell, 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 kommt, steigt ein und jetzt rudern sie die ganze Nacht. Also, da hätte man ja nicht pressieren müssen. Da hätte man ja auch noch warten können. Nachher, wenn es ein bisschen lockerer ist, hätte man rüberrudern können. Und sie rudern die ganze Nacht und erst am Morgen um 3 Uhr sind sie immer noch am Rudern, am Morgen um 3. Und wir fragen uns, was soll das? Jesus, wir verstehen dich nicht. Wieso tust du so etwas? Ja, und Jesus sieht sie. Und das Schöne ist, die Sache ist, auch wenn er nicht bei ihnen im Boot ist, er sieht sie vom Berg aus. Er sieht durch die Nacht. Und er geht ihnen entgegen auf dem See, der aufgepeitscht ist. Er läuft ihnen entgegen und tut so, als würde er an ihnen vorbeigehen, um zu sehen, wie sie reagieren würden. Würden sie auf ihn schauen oder würden sie auf ihre Probleme schauen? Wie würden sie sich entscheiden? Ja, Jesus hat uns in so eine komische Situation geführt, so eine schwierige Lebenssituation, die ich nicht verstehe. Und jetzt kommt er auf dem Wasser und jetzt, wie würden sie diese Situation einordnen? Und so komme ich zum zweiten Punkt und da heißt es, was wir glauben wollen. Was wir glauben wollen. Und ich lese den Markus 6, Vers 49 bis 52. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst und schrien auf. So sehr waren sie alle bei seinem Anblick von Furcht gepackt. Aber Jesus sprach sie sofort an. Erschreckt nicht, rief er. Ich bin's, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Er stieg zu ihnen ins Boot und der Sturm legte sich. Da waren sie erst recht fassungslos. Denn selbst nach dem Erlebnis mit den Broten hatten sie noch nichts begriffen. Ihre Herzen waren verschlossen. Ihre Reaktion ist menschlich. Sie sehen diesen Jesus auf dem Wasser oder ja, diesen Jesus, aber ist das wirklich Jesus? Sie haben eine riesige Angst. Und in ihrer Angst entscheiden sie sich dafür, für die Version Gespenst. Das ist ein Gespenst. Sie haben diese gewaltige Wunder vom Brotvermehren, vom Fischvermehren erlebt, gesehen. Und dennoch glauben sie nicht an die Möglichkeiten Gottes. Sie rechnen mit allem. Sogar mit dem Widersacher Gottes. Sie sagen, das ist irgendeine übernatürliche, finstere Macht oder was auch immer. Aber sie rechnen nicht mit Jesus. Sie glauben nicht, dass Jesus der Herr der Lage ist. Dabei kann er nicht nur für ihren Unterhalt sorgen, sondern auch für ihre Sicherheit. Sie sind abgedriftet mit dem Schiff, aber nicht nur abgedriftet mit dem Schiff, sondern sie sehen auch nicht, was er für sie tun kann. Und sie rufen sich stattdessen gegenseitig die Angst zu. Sie sagen, was ihnen Angst macht. Ja, wie reagieren wir in schwierigen Situationen? Rufen wir einander die Angst zu? Oder vertrauen wir auf diesen wunderbaren Jesus, der über allen Mächten und allem steht? Ja, was macht Jesus? Jesus würde ehrlich sagen, ja, jetzt habt ihr so viel erlebt, ich bin sogar hier auf dem Wasser gekommen, jetzt tut ihr so, ja gut, dann macht, was ihr wollt. Ja. Aber nein, er reagiert sofort. Er lässt sie nicht in dieser Situation sitzen, sondern beruhigt sie und ruft ihnen zu, fürchtet euch nicht. Und dieser Ausdruck kommt immer wieder vor, seid getrost, kommt immer in Situationen vor in der Bibel, wo Jesus das sagt, wenn Menschen in Not sind oder wenn schwierige Situationen sind, etwas Besorgniserregendes. Er macht den Jüngern Mut. Und was sagt er? Er sagt, ich bin es. Er sagt den Gottesnamen. Ich bin. Also er zeigt, hey, hier habt ihr nicht mit irgendeinem kleinen Wesen zu tun, sondern ihr habt es mit dem allmächtigen Gott zu tun. Ich bin der Herr. Und er tritt ins Boot und was passiert? Es wird ruhig. Vielleicht könnt ihr euch an die Geschichte erinnern, von dem Sturm, wo er befiehlt und der Sturm wird sofort ruhig. Aber hier steigt er ins Boot, er befiehlt nicht einmal und es wird ruhig. Also hier, sie merken, also darum die Reaktion auch, sie sind völlig außer sich, weil hier ist eine Dimension, wo sie merken, boah, der muss nicht einmal befehlen und es geschieht. Sie sind völlig außer sich. Sie haben so viel gesehen und sie glauben ihn trotzdem nicht. Sie hätten ja über die Möglichkeiten Gottes langsam Bescheid wissen müssen. Vor einiger Zeit habe ich meiner Tochter gesagt, ja, am nächsten Morgen, machen wir dann einen Überraschungsausflug. So, sie ist 8 Jahre alt. Und da habe ich gesagt, ja, morgen gehen wir irgendwo hin. Da habe ich gedacht, ja, irgendwie morgen ist frei, dann kann ich mit dir etwas unternehmen. Und dann, am Abend hat sie mich dann gefragt, bevor sie ins Bett gegangen ist, Papi, was machen wir? Er hat immer gestürmt, was machen wir jetzt morgen? Er wollte es unbedingt wissen. Ich habe natürlich noch gar nicht gewusst, was wir machen. Ich habe gedacht, wenn sie dann im Bett ist, dann überlege ich mir denn das, ja? Und dann habe ich so zum Spaß gesagt, ja, morgen gehen wir mit Delfin schwimmen und wir fliegen auf den Mond. Und wisst ihr, was die Antwort war? Brauchen wir für das nicht mehr als einen Tag? Ja. Sie glaubte und zweifelte nicht. Jesus macht nicht solche Witze. Wenn Jesus etwas sagt in seinem Wort, dann ist es so. Auch wenn es so unwahrscheinlich klingt, wie ich meiner Tochter das gesagt habe und nachher ihr erklären musste, wir machen da vielleicht doch ein bisschen etwas anderes. Jesus macht so etwas nicht. Das, was er sagt, das geschieht. Hundertprozentig. Und das hilft uns auch, den Text richtig einzuordnen in Matthäus 28. Den haben wir vielleicht schon oft gehört. Aber glauben wir ihm da auch? Glauben wir, dass das wirklich so ist? Matthäus 28, Vers 18 bis 20. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Das verspricht uns Jesus. Ein krasses Wort. Aber so ist es. Weil Jesus das sagt, der, der nicht lügen kann. Glauben wir, dass er mit uns klarkommt? Glaubt wir, dass er mit uns als Persönlichkeit vorwärts kommt? Die Jünger, sie erwarten nicht zu wenig, zu viel, sondern sie erwarten zu wenig. Aber das Unkraut in ihrem Herzen, das ist schon so hoch und dicht, dass sie immer noch Mühe haben zu vertrauen. Ich frage manchmal, wie ist das bei mir? Wie ist das bei uns? Glauben wir, dass er in unseren Situationen, wo wir auch denken, das ist jetzt überhaupt nicht logisch, da gibt es keinen Ausweg und Gott, wieso führst du mich in so eine Situation, in so eine schwierige Situation vielleicht? Sagen wir dann oder reagieren wir dann wie die Jünger und sagen, ja, ein Gespenst oder sonst was oder da hat Gott die Kontrolle verloren? Oder vertrauen wir ihm, dass er es im Griff hat? Ja, wir kommen zum dritten Punkt. Was Jesus wichtig ist. Was Jesus wichtig ist. Ich lese diesen Abschnitt auch noch einmal. Vers 53 bis 56. Sie fuhren weiter, bis sie Genezareth auf der anderen Seite des Sees erreicht hatten. Dort legten sie an. Kaum waren sie aus dem Boot gestiegen, als die Leute Jesus erkannten. So schnell sie konnten, machten sie sich auf den Weg, um die Kranken aus der ganzen Gegend zu holen. So wie sie erfuhren, an welchem Ort sich Jesus gerade aufhielt, brachten sie auf Tragbaren dorthin. In allen Dörfern, Städten und Gehöften, in denen er kam, legte man die Kranken auf die Plätze und Straßen und bat ihn, er möge sie doch wenigstens den Saum seines Gewandes berühren lassen. Und alle, die ihn berührten, wurden geheilt. Jetzt kommen sie an einen Ort, schon weit abgetrieben, an einen Ort namens Genezareth. Wo das genau ist, weiß ich nicht. Aber das ist eine Größe von 3 auf 6 Kilometer. Also nicht sehr groß. Und die Rabbiner damals nannten diese Ebene den Garten Gottes, das Paradies. Wieso? Weil es ein Anzugspunkt für viele Leidende war. Da gab es Quellen, so Heilquellen, und war wirklich sehr bekannt. Und da gingen viele Kranke hin, um gesund zu werden, um irgendwie Heilung zu finden. Aber es ist auch der Ort des Herodes Antipas. Das ist ein ganz schlimmer Herrscher gewesen zur damaligen Zeit. Und der hat gar nicht Freude gehabt, wenn es irgendwo eine Volksansammlung gab oder wenn da irgendjemand einen Anschein macht, als würde er Macht bekommen. Und so kommt es, wie es kommen muss. Jesus steigt aus und die Leute sammeln sich. Wie Bienen in einem Bienenstock. Und überall werden die Leute hergetragen. Die Marktplätze werden wie Krankenhäuser. Es wurde überall nach Heilung gefragt. Die Frage ist hier nicht, ob Jesus heilt, sondern wie viele man hintragen kann. Ja, und als frommer Jude trug er so ein Gewand mit Quasten unten, das sind so Zipfel. Und das ist das typische Gewand, das so fromme Leute trugen. Und Jesus half allen, egal aus welchem Grund sie krank waren. Ob sie aus dem Grund, weil sie gesündigt haben, krank waren, weil sie einfach etwas erlebt haben, weil sie von Geburt auf krank waren. Egal was, er hat sie alle geheilt. Das Einzige, was sie tun mussten, mussten sie ihn bitten, und dann hat er ihnen geholfen, ohne Verdienst. Sie baten ihn, den Zipfel zu berühren. Also eine kleine Gebetsgeste, nur den Zipfel berühren, und das war genug. Also hier geht es nicht um den gewaltigen Glauben, den diese Leute hatten, diesen, wow, jetzt habe ich mega viel Glauben und jetzt werde ich geheilt, sondern es reichte schon eine ganz, ganz leichte Berührung. So wie bei einer Steckdose. Man muss nicht mega großen Kontakt haben. Es reicht, wenn man ganz leicht mit einem zum Beispiel oder mit zwei Nägeln reingeht. Dann, also würde ich niemandem empfehlen, das zu tun. Dann merkt man, wie es einem eine knallt. Da muss man nicht eine große Berührung haben, nicht eine riesen Fläche. Aber es braucht Kontakt. Und Jesus möchte auch heute noch heilen, doch etwas möchte er noch viel mehr. Er wünscht sich, dass die Menschen innerlich heil werden, im Herzen. Und da macht er keinen Unterschied. Er möchte, dass alle Menschen innerlich geheilt werden. Die Frage ist, ob wir ihn darum bitten. Er zwingt es uns nicht auf. Er setzt eine Diagnose über unser Leben. Wie ein Arzt eine Diagnose setzt über jemanden, der krank ist, setzt er die Diagnose über unseren innerlichen Zustand. Und sein Urteil ist Tod. Tod in Bezug auf die Beziehung zu Gott. Wir brauchen ein neues Leben. Und dieses neue Leben will uns Jesus schenken. Er hat für deinen und meinen Tod am Kreuz bezahlt, beziehungsweise hat ihn auf sich genommen, dass wir nicht ewig sterben müssen. Ja, das Einzige, was der Mensch tun muss, ist sein Vertrauen darauf setzen. Im Gebet zu ihm zu kommen und wie den Zipfel des Gewandes berühren, und so heil zu werden. Ja, und wenn wir das erlebt haben, dass wir innerlich heil worden sind, dann dürfen wir das weitergeben. Und wir merken, ja, Gott hat ein höheres Ziel. Jesus hat ein höheres Ziel mit uns. Ich möchte zusammenfassen. Wegweisungen, die wir nicht verstehen. Wir haben das gesehen. Jesus gibt den Jüngern einen Auftrag, er sagt sogar schnell, steigt ins Boot. Und nachher wird es schwierig. Vielleicht sind wir sogar unterwegs mit Gott, wir haben vielleicht sogar etwas für ihn getan. Und dann kommen wir in einen Sturm oder Schwierigkeiten. Richten wir unseren Blick auf Jesus Oder rufen wir, hier ist ein Gespenst oder hier ist, oh, hier haben wir die Kontrolle verloren. Ja, ich möchte uns allen Mut machen, uns an Jesus festzuhalten, weil er hat die Macht, einen Sturm zu stillen, ohne dass er sogar etwas sagen muss. Die Frage ist, was wollen wir glauben? Wo wollen wir unser Vertrauen darauf setzen? Und was Jesus wichtig ist. Für ihn ist das Wichtigste, und dem unterordnete er alles, sogar die körperliche Gesundheit, dass Menschen innerlich gesund werden. Das ist sein Höchstes. Und möge das noch vielen Menschen zur Wahrheit werden. Ich möchte beten. Ja, Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass wir dein Wort haben dürfen. Deine Geschichten, deine Erlebnisse sind aufgeschrieben und wir dürfen daraus viel lernen. Und auch für uns, für mein Leben, wir dürfen dir vertrauen. Ja, viele von uns haben schon einiges mit dir erlebt, aber immer wieder ist es eine Herausforderung, den Blick nicht vom Wesentlichen wegzunehmen, nämlich von dir. Auch wenn du nicht da zu sein scheinst, wenn wir dich nicht spüren, nicht sehen, nicht tasten können, dann hast du trotzdem den Blick und die Kontrolle. Du bist bei uns, du hast es uns versprochen, bis ans Ende der Zeit. Und dafür danke ich dir und bitte dich, dass du uns segnest und uns, ja, in dieser Freiheit leben lässt, in dieser Ruhe, dass wir nicht uns fürchten müssen von irgendwelchen Umständen oder Gespenstern, sondern dass wir ja, uns getrost in deiner Hand geborgen fühlen dürfen, weil du die Kontrolle hast. In deinem wunderbaren Namen, Jesus Christus. Amen.